Congratulation für alle, die kurz vor ihrem Abschluss stehen.
Hello and welcome back zu einer neuen Folge Congratulation. Ich habe schon für die unter euch, die die letzte Folge gehört haben, angekündigt, worum es heute geht, weil wir haben jetzt Ende Januar, Leute, und wir starten in die heiße Phase, wie ich sie eigentlich nicht nennen möchte, weil da ist alles aber nichts Heißes dran. Die Klausurenphase, also manche von euch sind schon mittendrin, andere starten bald rein, die Vorabi-Klausuren und so weiter. Ja, Pain, ne? Was soll ich sagen? Aber deswegen diese Folge heute. Es geht nämlich um 10 psychologische Tricks fürs Lernen, die wirklich funktionieren. Weil, wenn du das Wort Lerntricks hörst, oder ging mir zumindest immer so, wenn ich das Wort Lerntricks höre auf Insta oder TikTok oder so und dann Leute da irgendwie so, ja, mit diesem Lerntrick habe ich ein 1-0-Abi geschafft, dann denkt man irgendwie an irgendeinen Hack, der einem verspricht, dass man irgendwie mit 20 Minuten Lernen am Ende so ein 1-0-Abi schreibt. Und genau darum geht es hier heute nicht. Ich bin der Meinung, dass gutes Lernen nämlich kein Talent ist. Also es ist schon auch harte Arbeit, muss man auch sagen. Also es gibt Leute, denen fällt es ein bisschen leichter zu lernen. Es gibt Leute, denen fällt es ein bisschen schwerer zu lernen, weil man das Gefühl hat, es bleibt nicht so viel hängen. Aber im Großen und Ganzen ist Lernen jetzt kein Talent oder irgendwas, sondern einfach angewandte Psychologie. Und wenn man sich diese Psychologie zu Nutzen macht, dann würde ich sagen, hat man schon ungefähr 90% leichter als vielleicht vorher. Und ich weiß nicht, wie viele von euch hier hören, also schon länger hören, die vielleicht, keine Ahnung, in der 11. Klasse angefangen haben, jetzt in der 13. sind oder so. Ich habe es vielleicht das ein oder andere Mal erwähnt in irgendwelchen Folgen. Ich habe Lehramt studiert. Jetzt studiere ich was anderes, aber ich habe Lehramt bis zum Master studiert und deswegen würde ich sagen, erzähle ich hier Sachen, von denen ich auch ein bisschen Ahnung habe. Also vielleicht bin ich kein Profi-Profi, aber so ein paar Sachen, die ich in der Uni gelernt habe, so ein paar Sachen, die ich mir angelesen habe und so. Und deswegen starten wir rein mit den 10 psychologischen Prinzipien, die nachweislich beeinflussen, wie gut man Informationen aufnimmt, wie lange man sie behält und wie leicht Lernen im Generellen überhaupt fällt. Und ich sag mal so, wahrscheinlich fühlt sich nichts davon irgendwie angenehm an, aber alles davon funktioniert, zumindest ein bisschen. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie ihr seid, individuell und so, ist ja alles immer individuell, aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, das sind 10 sehr gute Tipps, deswegen starten wir einfach mal direkt rein mit Tipp Nummer 1 und zwar dem Testing-Effekt, also Abfragen schlägt Lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr euch vorbereitet auf eine Klausur und ihr lest immer und immer wieder den Stoff durch, fühlt sich das irgendwie so ein bisschen produktiv an, weil man macht was. Man denkt sich so, ja, okay, ich lese ja jetzt immerhin gerade was. Ich versuche mir das irgendwie einzuprägen und so. Aber im Endeffekt ist es halt gar nicht produktiv. So psychologisch belegt ist dann, wie ich gesagt habe, der sogenannte Testing-Effekt. Das heißt, man lernt mehr, wenn man sich selbst abfragt oder abfragen lässt, statt einfach nur Inhalte zu konsumieren. Weil was anderes macht ihr nicht. Wenn ihr euch einfach nur ein Blatt durchlest, dann ist es im Endeffekt nichts anderes, als quasi einfach nur einen Inhalt zu konsumieren, ohne den irgendwie zu verarbeiten. Also es wird einfach nur gelesen und nicht, damit passiert nichts weiter. Also klar, doch, es wird halt ein bisschen verarbeitet vom Gehirn so. Es wird verarbeitet vom Gehirn so. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so eine krasse Reibung, also kein krasses Auseinandersetzen im Kopf. So. Und wenn ihr jetzt so eine kleine Abfrage macht, also ihr könnt zum Beispiel auch so einen Lernzettel haben und dann halt Zeile für Zeile durchgehen und offene Fragen einfach drauf stehen haben. Also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, in Politik irgendein, ich habe wirklich keine Ahnung von irgendwelchen politischen Begriffen. Mir fällt da nichts ein, weil ich habe, naja, egal. Wenn ihr jetzt irgendeinen Begriff habt, ich sag mal Bio, weil ich Bio-Leistungskurs hatte, deswegen fällt mir es am leichtesten, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, Osmose habt oder so und ihr wisst halt nicht, was es ist, dann ist es halt nicht so sinnvoll, die Definition immer wieder zu lernen, also zu lesen, sondern es ist sinnvoller, euch quasi selber die Frage zu stellen, was ist Osmose, und dann deckt ihr halt die Zeile ab und fragt euch das und versucht das zu erklären in eurem Kopf oder halt eben ausgesprochen, je nachdem, wo ihr seid, um es einfach besser im Gehirn zu verankern. So, das heißt, Abfragen über einfach nur durchlesen, weil jede kleine Abfrage zwingt nämlich das Gehirn, Informationen aktiv wieder rauszukramen. Also was ihr vorher schon mal irgendwie gehört habt oder schon mal gelernt habt oder so, wird halt einfach nochmal wie aus so einer Schublade einfach rausgezogen. Und das stärkt dann am Ende halt die neuronalen Verbindungen, also die Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Gehirnzellen. Und hilft euch dann dabei, erstens das schneller abzufragen, wenn es dann darum geht, dass ihr das erklären könnt. Und zweitens halt so Querverbindungen zu anderen Themen, die vielleicht damit verbunden sind, herzustellen. Und das wiederum hilft euch dann auch, schneller auf das Thema zu kommen und schneller Informationen ja bereit zu haben, wenn ihr dann darüber reden müsst oder schreiben müsst oder was auch immer. Da gibt es übrigens auch Studien zu. Ich habe mir eine aufgeschrieben, die ist schon ein bisschen älter. Ich brauche die jetzt ja nicht erwähnen, also ist egal. Ich habe jedenfalls nach Studien gesucht für die Folge. Es gibt aber, wie gesagt, eine bekanntere Studie und die hat gezeigt, dass Leute, die sich selbst abfragen, Tage später deutlich besser an das erinnern können, was sie quasi gelernt haben, als die, die den Stoff halt einfach nur nochmal gelesen haben. Also genau das, was ich quasi gerade gesagt habe. Lernen passiert halt nicht beim Lesen, sondern wenn man sich dran erinnert. Also wenn man immer wieder die Schublade aufmacht quasi, die ich davor benannt hatte. Das heißt, in der Praxis Fragen formulieren mit Karteikarten und Stoff erklären ohne Unterlagen. Und am besten auch sich von jemandem abfragen lassen. Also wenn ihr jemandem den Zettel gebt, dann am besten so, dass ihr nichts davon sehen könnt, nichts durchsehen könnt. Ist ja obviously, aber auch nicht sehen könnt, wo die Frage steht. Weil wenn man nämlich mit einem Lernzettel lernt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man mit einem Lernzettel lernt und man fragt eine andere Person, ob sie, keine Ahnung, einem Einheit abfragen kann und dann geht die halt so Stück für Stück die Fragen durch, von oben nach unten, dann weiß man schon, wann welche Frage kommt, weil man hat ja so lange und intensiv mit diesem Lernzettel gelernt, dass man halt schon weiß, wo welche Frage steht. Und dann weiß man allein von der Position schon vielleicht, was da kommt und kann das dann aber nicht erklären, wenn es nicht in der Reihenfolge vorgelesen wird. So, deswegen Unterlagen am besten so anonym wie möglich, dass ihr gar nicht wisst, wo da jetzt was steht. Sehr, sehr effektiv auf jeden Fall. Kommen wir zum zweiten Tipp direkt. Verteiltes Lernen statt Bulimie lernen. Der Spacing-Effekt. Und Leute, ich bin so eine, die hat immer nur Bulimie gelernt. Also ganz, ganz schrecklich. Es ist wirklich, es macht wirklich keinen Spaß, aber ich glaube, die meisten von uns müssen irgendwann mal darauf zurückgreifen, Bulimie zu lernen. Vor allem, wenn man halt irgendwie 8 Klausuren in einer Woche schreibt, gefühlt, und dazwischen noch irgendwelche anderen Sachen hat, dann ist es normal, dass man irgendwo Prioritäten setzen muss und dann muss man halt vielleicht mal Bulimie lernen. Aber also Bulimie lernen ist auch nicht so das, nicht so der Begriff, den man dafür verwenden sollte, glaube ich. Also es passt schon, aber es ist halt nicht so ganz angebracht, glaube ich, deswegen. Aber bleiben wir beim Spacing-Effekt. Also unser Gehirn speichert Infos besser, wenn sie zeitlich verteilt gelernt werden. Deswegen Spacing-Effekt. Das heißt, was du über Wochen verteilst, hat quasi einen anderen Prioritätsstatus einfach für dein Gehirn als Sachen, die du kurzfristig versuchst reinzuschaufeln. Also Sachen, die halt immer und immer wieder irgendwie erwähnt werden, meißeln sich ja viel tiefer rein ins Gehirn als irgendwas, was du einmal kurz sehr intensiv versuchst, dir beizubringen. Das heißt, Bulimie lernen funktioniert halt kurzfristig, aber die Inhalte verschwinden ja super schnell wieder. Und wenn ihr halt Pech habt und ihr mehrere Sachen lernen müsst und ihr macht dann für mehrere Sachen Bulimie lernen, vermischt sich das vielleicht erstens oder ihr verliert halt Dinge, also Infos, die ihr versucht habt, euch beizubringen, einfach schneller, weil andere in den Vordergrund geraten. Das heißt, besser wäre es, wenn ihr öfter kurz lernt, also immer wieder über einen Zeitraum, immer wieder öfter kurz, statt einmal richtig lang. So. Das heißt, 20 Minuten heute oder 20 Minuten in 3 Tagen schlägt quasi 2 Stunden am Abend vor der Klausur einfach. Das nennt man Spacing-Effekt, weil ihr das halt verteilt einfach. Und unser Gehirn vergisst ja extremst schnell. Also das ist ja einfach ein Fakt. Darauf basiert der Spacing-Effekt, dass wir halt super, super schnell Sachen vergessen. Außer wir erleben die Sachen immer und immer wieder oder wiederholen den Stoff quasi. Ja, das hat halt heute den Namen Spacing-Effekt. Das hieß irgendwie früher mal anders, aber jetzt heißt es Spacing-Effekt. Das heißt, was du über Wochen verteilst, muss dein Gehirn ernst nehmen und das bleibt dann im besten Fall auch im Kopf drin jetzt bei Lernstoff. Genau. Psychologisches Prinzip Nummer 3. Kontextwechsel verstärkt Erinnern. Das heißt, wenn du immer nur am gleichen Ort, zur gleichen Uhrzeit, mit der gleichen Playlist lernst, koppelst du Wissen an diesen Kontext? So, ich weiß nicht, wie euch das geht, wo ihr lernt, was ihr macht, aber bei mir war es immer so, ich saß immer in meinem Zimmer, ich saß immer auf meinem Bett oder auf dem Boden, manchmal bin ich auch hin und her gelaufen, aber ich war immer in meinem Zimmer. Und natürlich habe ich immer zur selben Uhrzeit gelernt, weil ich bin ja aus der Schule gekommen und dann habe ich halt was gegessen und dann habe ich halt gelernt. So. Das heißt, es war immer irgendwie so, keine Ahnung, 16 Uhr oder wann auch immer ich zu Hause war, 16:30, 17 Uhr, irgendwie so. Ich habe immer um dieselbe Uhrzeit gelernt, immer am selben Ort. Ich habe keine Playlist gehört, weil ich kann nicht mit Musik lernen. Ich weiß nicht, wie Leute das machen, die das können, aber ich kann es nicht. Es war aber immer wieder dasselbe Setting. Und ich habe das selber bei mir beobachtet, deswegen frage ich mich halt, ob das jetzt bei anderen auch so ist oder ob ich das einfach nur so recherchiert habe, wie ich es halt erlebt habe. Aber ich hatte das Gefühl, ich konnte mich in meinem eigenen Zimmer besser an dieses Wissen erinnern, als halt dann zum Beispiel unten am Küchentisch, als ich Mama gefragt habe, ob sie mich mal abfragen kann. So. Und das Problem ist natürlich, in der Prüfung fehlt einem ja der Kontext, weil man schreibt die Prüfung ja nicht im eigenen Zimmer. Und was ich erst im Nachhinein gelernt habe, ist, dass das Gehirn stabiler lernt, wenn sich auch die Umgebung ab und zu ändert. Das heißt, wenn man abwechselt zwischen Ort, Tageszeit und Reihenfolge der Fächer vor allem, also nicht immer dasselbe hintereinander lernt, weil das Gehirn dazu zwingt, Informationen unabhängiger voneinander abzuspeichern einfach. Also den Kontext erstmal außen vor zu lassen, den gar nicht so zu thematisieren quasi. Und vor allem, jetzt komme ich zu der Reihenfolge der Fächer, das ist auch gleich der nächste Tipp, kann ich eigentlich auch schon gleich übergehen zum vierten, und zwar Interleaving. Fächer mischen statt blocken. Weil viele, oder ja, nicht nur viele, sondern ich würde sagen eigentlich alle gefühlt, lernen ja so, dass man erstmal zum Beispiel Bio macht, dann alles in Mathe, dann alles in Deutsch und so weiter. Also immer so pro Fächer lernt. Und das ist gar nicht so sinnvoll. Wusstet ihr das? Ich wusste das nicht. Weil psychologisch sinnvoller ist, was ich schon gesagt habe, interleaving, also abwechselnd lernen. Das Gehirn lernt nämlich besser, wenn es vergleichen muss. Und damit komme ich wieder zu dem Punkt davor mit dem Kontext. Es ist leichter für das Gehirn, wenn ihr ab und zu mal wechselt zwischen Ort, Uhrzeit, Fach, damit diese Infos immer neu abgespeichert werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz klar war, was ich meinte. Aber zum Beispiel, ihr macht eine Matheaufgabe, dann, keine Ahnung, definiert ihr irgendeinen Biobegriff, dann geht ihr zurück zur Mathe und macht die nächste Aufgabe. Fühlt sich ultra chaotisch an und mein, keine Ahnung, 17-jähriges Ich could never, ehrlich gesagt, weil ich war richtig so eine Maus, die sich so einen Lernplan gemacht hat mit, ja, von 17 bis 18 Uhr mache ich Bio, dann mache ich von 18 Uhr bis 19:30, naja, wen will ich anlügen, eigentlich 21 Uhr Mathe, weil ich bin schlechte Mathe und check nix. Und dann mache ich noch irgendwas anderes, so. Das heißt, es fühlt sich ultra chaotisch an zu sagen, ich mache jetzt eine Matheaufgabe, dann mache ich irgendwas im Bio, dann gehe ich wieder zurück zur Mathe. Aber das verbessert Transfer und Verständnis. Leute, versucht's mal wirklich. Ich habe es einmal gemacht für eine Klausur und ich muss sagen, es hat einen Unterschied gemacht. Vielleicht war es Placebo, aber vielleicht auch nicht. Ich habe auch dazu tatsächlich eine Studie. Ist aber nur eine Mathe-Studie, deswegen kann man die nicht so ganz doll auf alles beziehen vielleicht. Aber ich werde sie trotzdem einfach einfügen, weil, ne, fürs Feeling. Es war eine Studie, in der Schüler nachweislich schlechter abgeschnitten haben, wenn sie nur ein Thema nach dem anderen gelernt haben, obwohl es sich leichter angefühlt hat. Die Gruppe, die gemischt gelernt hat, hat besser abgeschnitten am Ende. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, das Gehirn lernt besser, wenn es vergleichen muss. Also gemischtes Üben führt zu besserem Transfer und Verständnis, wie ich schon gesagt habe, genau. Ja, das heißt, mischt Fächer miteinander. Es fühlt sich ganz falsch an, aber es bringt ganz viel, im besten Fall. Genau. Fünfter Tipp. Schwierigkeit ist kein schlechtes Zeichen. Also Schwierigkeit im Sinne von Reibung mit dem Stoff. So. Weil viele, und damit würde ich auch sagen, ich, brechen Lernen halt dann ab, wenn es sich so richtig scheiße schwer anfühlt. Wenn man so richtig merkt, so, boah, ich check gar nichts. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich verstehe das alles nicht. Ich höre jetzt einfach auf. Ich will nicht mehr. Dabei ist genau das eigentlich der Punkt, an dem halt Lernen erstmal anfängt. Weil wenn Lernen nämlich leicht ist, dann lernst du oft halt am wenigsten, also quasi gar nichts. Psychologisch hat das auch einen Begriff übrigens. Das nennt man Desirable Difficulty. Das heißt Schwierigkeit, die das Gehirn fordert, aber nicht überfordert. Das heißt, wir müssen genau diesen Sweet Spot finden, in dem es nicht mehr zu leicht ist zum Lernen. Also nicht einfach nur irgendwas auswendig lernen, weil das ist zwar lästig und gar keinen Bock drauf, so, ne? Aber es ist halt nicht anstrengend in dem Sinne. Es ist halt einfach nur ermüdend, weil es immer wieder dasselbe ist. Es ist aber nicht schwer, so. Und Sachen, die zu schwer sind, die überfordern natürlich, da lernt man dann auch nicht so richtig. Aber wenn man in der Mitte irgendwo was findet, dann lernt man am besten. Das heißt, wenn man stockt beim Lernen, wenn man nachdenken muss, wenn man einen Fehler macht, dann arbeitet das Gehirn am besten. Wenn ihr also immer wieder einfach irgendwas wiederholt und, keine Ahnung, die Definition dann einfach schon so kommt, dann ist es zwar schön, aber dann ist es halt kein Lernen, sondern einfach nur ein Wiederholen. So. Das ist dann nichts, was aktiv gerade dazu beigesteuert hat, dass da irgendwelche Verknüpfungen entstanden sind. Ja, das heißt, wenn Lernen leicht ist, lernt man oft am wenigsten. Schwieriges Lernen ist halt einfach besser für die langfristige Speicherung von Informationen. Das heißt, Lernen darf schwer sein, auch wenn es nicht so geil ist. Fühlt sich nicht so schön an, wenn es schwer ist, aber überlegt mal, wie oft ihr vielleicht in eurem Leben bisher schon irgendwas angefangen habt, was ihr gar nicht gecheckt habt am Anfang. Ich kann heute nicht reden, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das sage ich in jeder Podcast-Folge. Vielleicht kann ich generell nicht reden, ich weiß nicht. Aber ja, überlegt mal, wie oft ihr irgendwas in eurem Leben angefangen habt, was erstmal voll schwer war und was ihr irgendwie gar nicht so gut hingekriegt habt. Und was dann aber über die Zeit leichter wurde, weil ihr halt dazugelernt habt und weil zum Beispiel die Erfahrung vom ersten Mal sich dann zusammengetan hat mit der Erfahrung vom zweiten Mal und dann mit dem dritten Mal und dann wurde es halt immer leichter und irgendwann konnte man irgendwas. Es ist dasselbe wie Fahrradfahren. Am Anfang ist scheiße, man fällt irgendwie 5-mal hin, auch wenn man noch Stützräder hat, dann macht man die Stützräder ab, wenn man denkt, man kann es, dann fällt man nochmal hin und irgendwann geht's halt so. Also es ist einfach, damit will ich einfach sagen, wenn Sachen ein bisschen schwer wirken, dann ist es eigentlich genau der Moment, in dem wir was aktiv für unseren Kopf machen. Auch wenn es sich scheiße anfühlt, weil wer hat schon das Gefühl, dass er gerade irgendwie vor so einer Wand steht? Wir reden aber von so einer kleinen Wand. Wir reden von so einer Wand, wo man geradezu, weiß ich nicht, wo man gerade so rüber gucken kann, wo man aber nicht genug Armmuskeln hat, um sich darüber zu hieven. Die muss man sich erstmal antrainieren, die Armmuskeln. So ungefähr. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel war, aber ihr wisst, was ich meine. Genau. Da sind wir schon bei Tipp Nummer 6.
Und für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Grady. Wir drucken alles rund um deinen Abschluss. Ob Abschlussklamotten wie Pullis oder T-Shirts, Bücher oder Abiballkarten. Wir unterstützen dich beim Design und der Umsetzung. Also leg noch heute los.
Ich habe mir so eine Liste gemacht, obviously, deswegen versuche ich die so ein bisschen abzuarbeiten hier. Das Gefühl von Fortschritt ist wichtiger als Fortschritt. Es steht so ein bisschen in Kontrast zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber stay with me. Ich versuche es zu erklären. Motivation entsteht nicht durch die Erreichung von einem Ziel, sondern durch den Fortschritt dazwischen. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, es ist so schwer zu erklären, aber das Gehirn braucht halt Beweise dafür, dass sich Anstrengung lohnt. Das heißt, abhaken, markieren und sichtbar machen, was man quasi gerade geschafft hat, ist halt gut fürs Belohnungssystem. Das heißt, nicht auf Insta gehen, um sich zu belohnen. Nicht irgendwie so sagen, ja, okay, ich esse jetzt ein Stück Schokolade, wenn ich fertig bin oder so. Sondern danach einfach ganz deutlich machen, was man gerade gemacht hat, was man gerade geschafft hat. Wenn man halt zum Beispiel den Lernplan hat, sage ich mal, dann hat man ja wahrscheinlich auch ein bisschen aufgelistet, was man lernen wollte zu der Zeit. Und dann kann man die einzelnen Themen abhaken. Und allein hinter jedem Thema einen Haken zu machen, triggert halt instant das Belohnungssystem in positiver Art und Weise und gibt einem halt das Gefühl, oh, ja, ich habe jetzt doch wirklich was geschafft. Das fühlt sich ja geil an. Weil, hat sich herausgestellt, Menschen bleiben halt eher dran, wenn sie sehen, wie sie vorankommen. Selbst dann, wenn der Fortschritt klein ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so diesen Moment manchmal, wenn man, keine Ahnung, es ist vielleicht Wochenende oder so, man hat so ein paar Aufgaben, auf die man nicht so Bock hat, ne? Also ich meine jetzt so vielleicht 2 Hausaufgaben, die offen sind. Gleichzeitig hat Mama gesagt, man soll mal wieder das Zimmer aufräumen, so. Und was weiß ich, 3. Aufgabe ist, keine Ahnung, dass man einkaufen geht mit der Familie oder so. Und es ist halt leichter, motiviert zu sein für den Tag, wenn man einfach eine davon als erstes abhakt. Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, auf die Hausaufgaben habe ich wirklich gar keinen Bock, weil ich check da halt nichts und ich will mich damit jetzt gerade nicht auseinandersetzen, ist es natürlich leichter, wenn ich erstmal aufräume und dann den ersten Haken aber auch machen kann. Also ich räume dann auf, ich mache mir geile Musik an, ich fühle es irgendwie so, ne, räume ich einfach schnell auf. Und dann kann ich schon den ersten Haken hinter die erste To-Do des Tages machen. Und dann bin ich ja gleich viel motivierter, weiterzumachen, als dann irgendwie erstmal abzubrechen. Weil dann merke ich ja, ah, okay, ich habe gerade was geschafft. Geil, dann mache ich jetzt einfach damit weiter, bevor ich jetzt so die Motivation quasi wieder fallen lasse. Das heißt, wahrgenommener Fortschritt steigert halt die Motivation viel, viel stärker als irgendein großes Ziel, was man sich setzt. Also zu sagen, ja, ich will heute alle 4 Sachen schaffen, ist halt kein Ziel, was sich so belohnend anfühlt. Ich habe da in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, wo es um Prokrastinieren ging. Da meinte ich, es ist leichter, wenn man mit kleinen Aufgaben startet. Da habe ich irgendwie das noch so ein bisschen weiter ausgeführt. Also wenn euch das interessiert, wie man leichter in den Tag startet vielleicht oder wie man leichter in so eine, ja, einfach in so eine Hasselstunde reinkommt, dann würde ich mir die Folge nochmal anhören zum Prokrastinieren. Ich würde sagen, die war ganz gut. Ja. Tipp Nummer 7 habe ich auch schon echt wirklich häufig gesagt, ich glaube in jeder Folge. Lernen braucht Pausen. Aber wir reden von echten Pausen. Wir reden nicht von Pausen am Handy. So, weil Pausen an sich sind nicht optional, so, ne? Also, weil unser Kopf ist ja auch nur wie so ein, ich versuche das immer mit so einem Laptop zu vergleichen, das ist nicht ganz dasselbe, weil wir haben nicht dieselbe Fassung wie ein Laptop, aber wenn man sich den Kopf so vorstellt wie dieser Akku im Laptop, der halt irgendwann ja warm wird, der wird irgendwann richtig heiß, wenn man so 5 verschiedene Programme auf hat und dann noch 1000 Tabs in Safari oder so und dann noch irgendein, weiß ich nicht, irgendwas anderes im Hintergrund läuft, vielleicht hat man auch noch Netflix geguckt oder so, wird er irgendwann heiß und fängt an zu hängen. So. Und was macht man dann? Man schließt Tabs, man startet den vielleicht neu, man, keine Ahnung, ignoriert den mal kurz für 10 Minuten, damit er abkühlen kann. Und genau so eine Pause, ich sag mal so, das ist ja eine Maschine im weitesten Sinne, ne? Das heißt, die braucht ja schon mal auch weniger Pause als wir, bedeutet für uns eigentlich regelmäßig und viele Pausen machen, auf jeden Fall machen, ohne Fragezeichen, aber halt die richtigen Pausen. Und wie gesagt, das sage ich auch jedes Mal, es muss eine Pause sein, von der wir was haben. Weil eine Pause, in der wir einfach nur am Handy hängen, ist halt keine richtige Pause. Weil Dopamin an sich ist halt keine Erholung. So, und den schnellen Dopamin-Kick, den man sich holt, wenn man halt auf Insta oder TikTok scrollt, ist halt wirklich nicht hilfreich, um danach weiterzumachen mit dem Lernen. Weil das funktioniert so mit diesen Dopaminspitzen. Wir gucken uns ein Video an, Dopamin wird freigesetzt, wir gucken uns das nächste Video an, Dopamin wird wieder freigesetzt, wir haben irgendwann so eine richtige Spitze erreicht und dann merken wir, ach scheiße, wir müssen ja noch weiter lernen, weil die Pause ist schon wieder länger, als wir eigentlich wollten, wir müssen lernen, okay, kacke. Dann ist man an diesem Peak von dem Dopamin und es fällt ja dann natürlich erstmal ab, in dem Moment, wo wir Insta oder TikTok oder so zumachen, fällt diese Spitze ganz, ganz tief und fällt sogar unter das, was wir vorher hatten, weil jetzt haben wir nämlich eine gute, also haben was Schönes gemacht, unser Gehirn war so, oh ja, voll toll, macht mir richtig Spaß und so. Dann hören wir damit auf und dann fällt es abrupt unter den Spiegel, den wir ursprünglich hatten, also sind quasi im Negativbereich damit und müssen uns dann von diesem Punkt wieder motivieren, weiterzumachen. Und das ist richtig, richtig schwer. Das heißt, eine Handypause bringt einem im Endeffekt überhaupt nichts, weil man reitet sich damit einfach nur weiter in die Scheiße rein, dass man sich noch aus einem noch tieferen Loch quasi wieder rausholen muss, um sich zu motivieren. Das heißt, wie ich, wie gesagt, in jeder Folge gefühlt sage, besser ist es, wenn man kurz mal aufsteht, sich bewegen geht, vielleicht auch draußen oder so, vielleicht sich mit irgendwem unterhält, mit der Familie oder sowas, keine Ahnung, mit der Katze kuschelt oder whatever. Keine Ahnung, vielleicht auch 3 Minuten irgendein Lied hört, sich anhört oder so und halt kurz tanzt oder was weiß ich, was man halt dazu macht oder einfach nur so kurz mal in die Luft starrt. Hauptsache, man konsumiert nichts. In dem Sinne, Musik hören ist zwar auch konsumieren, aber indem man sich dabei bewegt, ist es halt schon wieder was anderes, weil das setzt ja, wie nennt man denn das? Auf jeden Fall Entspannung frei, wenn man so ein bisschen sich bewegt halt, ne? Und durch diese Pausen kann unser Gehirn Informationen viel besser bündeln und zusammenpacken, so. Also viel besser verarbeiten. Der Fachbegriff bedeutet konsolidieren, aber ja, nee, also auf jeden Fall kommt unser Gehirn dann besser mit den ganzen Tabs klar, die wir eigentlich im Hintergrund aufhaben. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass unser Gehirn Zeit braucht, um Infos zu speichern. Und wenn man sich selbst dieser Zeit quasi beraubt, indem man Dauerbeschallungen durchs Handy vornimmt, verhindert man halt selbstständig den Prozess vom Lernen, den man halt vorher eingeleitet hat. Das heißt, im Grunde reißt man sich damit sogar zweifach in Negativbereich, weil man schmeißt quasi, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber man schmeißt jetzt quasi alles weg, was man davor gelernt hat, für so einen kurzen Dopaminkick und muss sich dann eben aus diesem Loch wieder rausholen, dass man jetzt weitermacht. Und das ist halt richtig kontraproduktiv. Also davon hat man halt einfach gar nichts. Das heißt, Pausen und Schlafen vor allem stabilisieren halt Lerninhalte, die man sich beigebracht hat. Deswegen sind Pausen sehr, sehr wichtig. Pausen sind übrigens nicht nur beim Lernen wichtig, sondern auch sonst im Leben. Und es ist schwer, sich das zuzugestehen manchmal. Also ich fühle das sehr. Genau. Erklären schlägt wiederholen. Ich sehe gerade den, habe ich eigentlich basically schon, genau. Es gibt zwei Unterschiede. Ich habe ja einmal gesagt, das reine Wiederholen an sich bringt halt nicht so viel und man sollte sich, also quasi der erste Tipp, den ich gebracht habe, dass man sich selber so testen sollte, abfragen quasi. Abfragen ist aber das eine. Es gibt noch Erklären statt Abfragen. Und das nennt man noch das Feynman-Prinzip. Ich weiß nie, ob der Typ Feynman oder Feynman heißt, keine Ahnung. Ist auch egal. Jedenfalls geht es darum, dass man Dinge erklären sollte. Weil wenn man was erklären kann, hat man es verstanden. Das heißt, Verstehen fängt halt da an, wo man keine Fachbegriffe mehr braucht, die man gelernt hat, sondern einfach das Prinzip an sich erklären kann. Und wenn man laut und einfach erklären kann, als würde man es jemandem beibringen, der halt keine Ahnung hat, dann weiß man, dass man es verstanden hat. Weil wenn es nicht geht, dann weiß man genau, wo die Lücke ist, also wo man irgendwas nicht gecheckt hat. Ich habe das ganz, ganz, ganz oft gemacht, dass ich das erstmal mir so selber erklärt habe, so in der Luft quasi. Ich saß so auf meinem Schreibtischstuhl, tatsächlich auf demselben, auf dem ich jetzt immer noch sitze. Leute, Nachhaltigkeit. Ich sitze am selben Schreibtisch wie vor, wann habe ich mein Abi gemacht? Ist egal. Auf jeden Fall sitze ich vor meinem selben Schreibtisch, in meinem selben Schreibtischstuhl. Und habe dann einfach so rumgedreht in meinem Zimmer und habe dann so an die Decke geguckt und mich dann halt so versucht, diese Sachen abzufragen und mir die selber zu erklären. Und wenn ich gemerkt habe, okay, ich kann mir die halbwegs erklären, habe ich halt versucht, die meinen armen Eltern oder meiner Schwester, die damals noch ein bisschen zu jung war, um überhaupt irgendwas davon zu verstehen, habe angefangen, denen das zu erklären einfach. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, wenn die das jetzt irgendwie nicht so ganz checken, wie ich das erklärt habe, dann habe ich es irgendwie nicht richtig erklärt, dann fehlt da irgendwas. Und manchmal merkt man auch, wenn man selber versucht, was zu erklären, dass man ins Stocken gerät, wenn man selber nicht so ganz weiß, was man eigentlich sagt. Und wenn man dann so um den heißen Brei rumredet, merkt man, okay, ich habe gar nichts gecheckt. Ich muss auf jeden Fall nochmal angucken, sonst habe ich basically nichts verstanden. Und laut einer Studie wieder fördert erklären tiefes Verständnis, Leute, sorry. Also erklären fördert tiefes Verständnis. Bedeutet, wenn ihr Dinge jemandem erklärt, dann bleibt es auch bei euch besser hängen, als wenn ihr es einfach nur durchlest. So, ich glaube, das war eigentlich ganz klar. Wie gesagt, ich habe das auch schon in ein paar Folgen gesagt. Das ist so ein allgemeines Prinzip und ich glaube, die meisten kennen das auch schon. Das ist jetzt nichts Neues, aber ich finde es immer wieder wichtig, dass man doch drauf hinweist, weil ich glaube, ich habe immer so vergessen, wie wichtig das eigentlich ist, dass man das wirklich macht. Ich war immer so, ja, ich mache es halt einfach irgendwie, aber ich habe halt nicht so richtig drüber nachgedacht, dass es wirklich wichtig ist. So, der vorletzte Tipp. Emotionen entscheiden, was hängen bleibt. Und es ist jetzt ein bisschen so wie der Kontext-Tipp quasi. Aber wir haben ja so eine logische Gehirnhälfte, wenn man so basic ausformulieren möchte, die logische Gehirnhälfte und die kreative, emotionale Gehirnhälfte. Und unser Gehirn speichert Inhalte immer dann besser, wenn die so eine emotionale Verknüpfung haben. Also wenn sie nicht einfach nur neutral sind, wenn neutral bedeutet, ja, okay, ist jetzt nicht so wichtig, ist halt vergessbar, ne? Versus emotional ist halt so, ah, okay, das ist wirklich wichtig, da ist wirklich was passiert. Egal was für eine Emotion, das ist wichtig, weil wir haben dazu irgendwas hat es mit uns gemacht, wenn wir irgendwie was gehört haben oder so. Das heißt, wenn uns irgendwas berührt, wird es eher abgespeichert. Und das kann man halt richtig gut nutzen, um halt sich zum Beispiel eigene Beispiele oder irgendwelche absurden Bilder oder sowas auszudenken, kleine Geschichten. Und da geht es halt nicht darum, dass man es stumpf auswendig lernt, sondern dass man es halt verknüpft. Das heißt, wenn ihr irgendeine Info habt, die ihr euch halt nicht merken könnt, dann ist es so ein bisschen dieses Eselsbrücken-Ding, aber halt nicht eine generelle allgemeine Eselsbrücke, weil die generelle allgemeine Eselsbrücke, die hat ja nichts emotional, also die greift ja nichts bei euch. Ihr müsst es dann halt irgendwie auf euer eigenes Leben so ein bisschen umwandeln oder anpassen, dass ihr euch halt denkt, ah, okay, ich habe ja mal diese eine Story da irgendwie gehabt und so, und da ist halt der eine Typ gewesen und da ist dies und das und jenes passiert und das kann ich mir gut merken, weil, und dann verknüpft man das halt selber irgendwie mit der eigenen Geschichte, die man halt hat, und dadurch vergisst man halt diese Inhalte wesentlich weniger schnell, als wenn man die einfach nur neutral irgendwie liest und sich nichts dazu denkt. Also quasi die Verknüpfung zwischen der linken und der rechten Gehirnhälfte, wenn man so möchte, verknüpft Inhalte besser und packt die, wenn wir wieder bei den Schubladen bleiben wollen, quasi in die oberste Schublade und nicht ganz, ganz unten, wo ihr gar nicht hinkommt, weil es so weit unten ist. Checkt ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das heißt, in einem Satz, emotionale Aktivierung verstärkt die Gedächtnisspeicherung. Ich meine jetzt damit nicht, dass ihr ein Menti-Bee haben sollt und ein bisschen, keine Ahnung, einen kleinen Breakdown und dann euch das irgendwie besser merken könnt. Wahrscheinlich schon, aber das ist ja nicht das, was wir erreichen wollen. Und dann kommen wir schon zum allerletzten Tipp. Jetzt habe ich ganz schön lang geredet, habe ich das Gefühl. Regelmäßigkeit schlägt Intensität. Das habe ich basically auch schon gesagt, aber es ist nochmal so ein bisschen ein anderer Aspekt. Und zwar, entscheidend ist nicht, wie lange man lernt, sondern wie regelmäßig. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, jeden Tag 20 Minuten statt, keine Ahnung, einmal die Woche 3 Stunden. Weil unser Gehirn liebt nämlich Gewohnheiten. Das ist der andere Aspekt, den ich meinte, was ich vorhin nicht erwähnt habe. Es ist viel leichter für das Gehirn, wenn man sich selber beibringt, okay, good habit, ich mache jetzt Montag, Mittwoch, Freitag, lerne ich halt für Prüfung XY, die ich in 4 Wochen schreibe. So. Jeweils 20 Minuten. Das ist ein viel leichteres, erreichbares Ziel, als sich einmal pro Woche hinzusetzen und 3 Stunden zu quälen mit irgendeinem Inhalt, den man sich gar nicht merken möchte, weil es gar nicht interessiert und sich auch gar nicht merken kann, weil es einfach viel zu viel ist. Das heißt, die Regelmäßigkeit, die man damit aufbaut, wenn man sagt, ich mache das jetzt Montag, Mittwoch, Freitag, senkt halt die Einstiegshürde enorm, weil es ist ja was man sich schon vorgenommen hat, was halt schon passiert. Wir mögen nämlich Kraftakte gar nicht. Also unser Gehirn ist so, Digga, nee, ich setze mich doch jetzt nicht 3 Stunden daran, nee, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Statt, ja geil, 20 Minuten, das ist total machbar. 20 Minuten ist ja gar nichts. So, man kann das natürlich, oder man sollte das natürlich auch anpassen auf das, was man braucht, aber es hat jetzt so ein Extrembeispiel quasi. Und das verhindert dann Prokrastinieren. Ja. Und damit komme ich wieder zu dem Verweis zur letzten Folge zum Thema Prokrastinieren. Hört euch die auf jeden Fall an, wenn ihr damit Probleme habt. Weil Prokrastinieren ist natürlich so gar nicht hilfreich in diesem ganzen Lernthema. Und jetzt so ganz zum Schluss würde ich gerne noch sagen, ich würde sagen, keiner von diesen Tricks, die ich jetzt so genannt habe, ist so ultra spektakulär. So dieses, ja, wenn du das und das beachtest, dann schreibst du direkt 2 Noten besser und so. Das ist halt Quatsch. Das ist eher das Quatsch. Aber ich würde sagen, genau weil die so unspektakulär sind, funktionieren die halt. Also weil es ist halt nichts, was irgendwie irgendeinen krassen Kraftaufwand erfordert, sondern es sind einfach so kleine Schrauben, die man ein bisschen anders dreht und dann funktioniert das Ganze vielleicht schon ein bisschen besser. Auch, es muss nicht alles von diesen Tipps umgesetzt werden, obviously, aber so 1 bis 2 Sachen vielleicht, 1 bis 2 Tipps, die vielleicht realistisch zu einem selber passen und zur Situation, machen halt schon einen krassen Unterschied. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich wieder so ins Gedächtnis ruft, dass es nicht darum geht, dass man perfekt lernt, auch so mit dem Lernplan und sowas. Es ist ein Plan. Ein Plan ist nicht da, um 100% eingehalten zu werden. Es ist einfach nur eine Richtlinie quasi. Und es geht halt, wie gesagt, nicht darum, dass man perfekt lernt, sondern dass man einfach für sich klüger lernt, dass man halt einfach irgendwie Dinge anwendet, von denen man weiß, die funktionieren für einen. Und damit kommt man viel besser durch, als wenn man halt sich hinsetzt und, keine Ahnung, Bulimie lernt mehrere Tage. Und es reicht fürs Abi auch. Also es reicht besser als oder mehr als die meisten denken. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr konntet davon irgendwie was mitnehmen. Und es wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall sehr viel mehr Lerncontent kommen, weil ich weiß, dass wir jetzt in die Klausurenphasen starten und ich glaube, dass das jetzt alles wichtige Dinge sind, die kommen. Also es geht um die schriftliche Abi-Prüfung, die mündliche Abi-Prüfung, was man da so beachten muss und was Ende ja, keine Ahnung, was halt wichtig ist, weil bin there, done that und Thema Prüfungsangst und so, ja, been there, done that. Also es kommt auf jeden Fall noch einiges zum Thema Lernen und ein bisschen auch Mindset dazu, psychologische Sachen und sowas. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin viel Glück bei allen Klausuren, Tests und anderen Prüfungen. Und hab gute Winterferien, falls die jetzt gerade anstehen oder schon sind oder waren, keine Ahnung, whatever. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bye!